Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen. Wir wollen in der kommenden Stunde den Energiemix der Zukunft in Europa diskutieren, und zwar im Spannungsverhältnis von zum einen Klimapolitik, aber eben auch Energiesicherheit, Belangen der Wirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherfragen. Wir werden das tun mit diesen Gästen, dem luxemburgischen Politiker Claude Turmes von den Grünen, dem CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber, Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie und der Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland. Anna-Veronika Wendland arbeitet am Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Marburg. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte der Nukleartechnik. Frau Wendland, wenn es gilt, Klimapolitik gegen Energiesicherheit abzuwägen, wo würden Sie sagen, dass die größere Dringlichkeit und Wichtigkeit besteht?
Das ist genau das Problem, vor dem wir jetzt stehen, dass momentan sehr oft Versorgungssicherheit gegen Klimapolitik ausgespielt wird. Und genau in diesem Dilemma befindet sich auch gerade jetzt die Bundesrepublik Deutschland, die eben jetzt aus der CO2-armen Kernenergie aussteigt, sehr radikal aussteigt und eben jetzt vor dem Problem steht, die erneuerbaren Energien irgendwie backuppen zu müssen. Und da bleiben dann halt derzeit nur vor allen Dingen Braunkohle und Erdgas. Und das macht sich ganz stark bemerkbar bei unseren CO2-Emissionen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation für uns.
Holger Lösch ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie, beim BDI. In der Neujahrsnacht hat die EU-Kommission einen umstrittenen Verordnungsvorschlag versendet. Und darin wird festgelegt, dass Gas und Kernenergie als nachhaltig eingestuft werden in der sogenannten Taxonomie. Aus der Sicht des BDI ist das gut so?
Es ist gut so, dass klar ist, dass wir für die Transformation auch andere Energiequellen brauchen als nur erneuerbare. Und deswegen glaube ich, dass es erstens keine Überraschung war und zweitens es richtig ist, die Transformationstechnologien auch zu berücksichtigen.
Claude Turmes ist Minister für Energie- und Raumentwicklung in der luxemburgischen Regierung. Zuvor war er Vizevorsitzender der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, hat sich in zahlreichen Funktionen mit dem Thema Energie und vor allem erneuerbaren Energien befasst. Ich unterstelle mal, Luxemburg sieht diese Taxonomie und diese Einordnung von Gas und Kernenergie als nachhaltig kritisch. Sie wollen sogar unter Umständen dagegen klagen.
Ja, es ist so, dass wir energiepolitisch das ablehnen von Atom und auch von Gas und dass wir natürlich auch als wichtiger Finanzstandort ist es uns wichtig, dass die Verbraucher und Investoren, dass die klare Vorgaben haben von der EU und die bisherige Taxonomie, also das Gesetz und eben dann auch das erste ausführende Reglement, was eben gesagt hat, Energieeffizienz und erneuerbare Stromnetze, das ist die Zukunft. Und die Investoren, die Milliarden der Finanzplätze sollen darin fließen, das ist der richtige Ansatz. Das, was Frau von der Leyen da in einer Silvesternacht irgendwann gegen 23 Uhr dann da floatet, ist auch unserer Ansicht nach ein kompletter Machtmissbrauch, weil sie nämlich das Verfahren von einem Delegated Act wählt. Delegated Acts dürfen nur gebraucht werden, wenn nicht wesentliche Vorschriften erlassen werden. Und das ist hier ganz klar nicht der Fall. Es gibt mehr Länder in Europa gegen Atomkraft als dafür. Und das wird nur durch diesen Trick von der Kommission, wird dieses demokratische Verfahren jetzt komplett unterwandert und pervertiert. Und falls die Kommission jetzt bei diesem unsäglichen Vorschlag bleibt, dann werden wir mit Österreich klagen.
Wir werden die Gemengelage in Europa, wer die Dinge wie sieht, ausführlicher diskutieren, genauso über das Inhaltliche sprechen, was für und gegen Atomenergie und Gas als nachhaltige Energien zumindest für eine Übergangszeit spricht. Aber erstmal möchte ich noch einen Moment bei der politischen Frage bleiben und ich möchte darüber sprechen mit Markus Ferber. Er ist der Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand im Europäischen Parlament und er koordiniert die EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Jetzt haben die EU-Länder bis zum 21. Januar, ist nochmal verlängert worden, Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben zu den Kommissionsplänen. So wie die Dinge liegen, politisch, die Mehrheiten vor allen Dingen, wird es so kommen, wie die Kommission es vorgeschlagen hat, Herr Ferber?
Zunächst mal möchte ich schon feststellen, dass ich mehr als enttäuscht bin, dass die Kommission diesen Text nur den Mitgliedstaaten vorgelegt hat. Ich habe selber den Rechtstext mitverhandelt. Und auch für delegierte Rechtsakte ist das Europaparlament gleichberechtigt mit den Mitgliedstaaten. Und dass hier nur die Mitgliedstaaten konsultiert werden und das Europäische Parlament nicht, halte ich für inakzeptabel. Auch die Frist innerhalb von 3 Wochen, ursprünglich war ja der 12. Januar vorgesehen, also der wäre schon verstrichen. Mit solchen Fristen kann natürlich ein Parlament nicht arbeiten. Wir müssen uns auch erstmal zusammensetzen, austauschen zwischen den Fraktionen, um eine gemeinsame Linie zu erarbeiten. Ich habe jetzt mit initiiert, dass wir uns als Parlament auch offiziell beschweren bei der Kommission, weil diese Ungleichbehandlung schafft natürlich auch ein Misstrauen und ein Missverhältnis in der demokratischen Legitimation. Und das Dritte ist, an Silvesterabend um 22.27 Uhr habe ich sie bekommen. Da schaue ich traditionell am Silvesterabend nicht mehr in den Mail-Eingang. Aber und dann mit solchen Fristen, die ganze Prozedur ist sehr, sehr hinterfragbar, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Es gibt 2 Haltungen, grob gesprochen, in der EU. Da sind auf der einen Seite Frankreich und Finnland, die eine Koalition angeführt haben mit mehreren osteuropäischen Staaten, die darauf gedrängt haben, dass Atomenergie grün ist, in Anführungsstriche. Und dann sind da Deutschland, Dänemark, Spanien, Portugal und Österreich und Luxemburg, die gegen diese Pläne der EU-Kommission sind. Kann man sagen, das energetische Sein bestimmt das Bewusstsein? Also hängt die Haltung, wie man das bewertet, sehr stark davon ab, wie der eigene Energiemix der jeweiligen Länder gerade ist?
Ja, nicht ganz. Das energetische Sein bestimmt nicht in jedem Fall das Bewusstsein, weil Spanien ja zum Beispiel auch noch Kernenergie nutzt, aber soviel ich weiß, auch einen Ausstiegsbeschluss hat. Aber man kann schon sehen, also überspitzt ausgedrückt, haben wir hier so eine Achsenmächte-Konstruktion von Berlin nach Rom, nebst also Berlin, Wien, Rom mit einigen anderen Verbündeten. Aber wenn man sich das Gesamttableau in Europa anschaut, stehen die halt gegen nicht minder einflussreiche Frankreich mit eigentlich allen Ostmitteleuropäern und auch den Skandinaviern. Also das ist auch, und den Niederländern übrigens ja inzwischen auch. Das heißt, wir haben hier eine ganze Gruppe von Staaten, die sowohl Kernenergie als auch erneuerbare, als auch noch teilweise sehr stark fossile Energien nutzen, wie zum Beispiel Tschechien oder die Slowakei, die das schlicht anders sehen als die Deutschen und ihre Verbündeten. Und das ist derzeit die europäische Realität.
Also grundsätzlich dürfen ja die Mitgliedstaaten über ihren Energiemix selbst bestimmen. Das ist eine klare Position innerhalb der Europäischen Union. Und natürlich bestimmt das Sein auch das Handeln und Denken an der Stelle. In Europa werden aktuell immer noch 25% der gesamten Stromerzeugung nuklear erzeugt. Länder wie Frankreich sind weit über 60%. Und dass natürlich hier ein großes Interesse besteht, diesen Energiemix nicht komplett fragwürdig zu machen, das ist auch klar. Ich glaube, das Problem liegt ein bisschen tiefer, nämlich in der Konstruktion der Taxonomie. Weil hier ist ja eine 0-1-Entscheidung angelegt, ist etwas nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig. Selbstverständlich ist auf die Klimaneutralität betrachtet Gasverstromung dauerhaft nicht nachhaltig. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie wir hinkommen wollen zur Klimaneutralität, ist klar, dass wir Ressourcen brauchen, mit denen wir in Ergänzung der Erneuerbaren konstant gesicherte Leistung herstellen, weil das geht mit den Erneuerbaren nicht. Und dafür brauchen wir dann eben diese Gaskraftwerke, dass die aber natürlich 2045 nicht mehr mit fossilem Gas operieren dürfen, das ist auch klar. Ich glaube, das Problem ist, dass die Taxonomie eine Entscheidung trifft, ist etwas nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig. Aber wir leben ja in einer Phase des Übergangs in eine irreversibel von uns allen gemeinsam getragen und beschlossene Klimaneutralität. Aber auf dem Weg dahin müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass uns eben nicht die Energie ausgeht. Und dafür brauchen wir Übergänge.
Herr Thomas, wenn man weiß, dass Polen zu fast 70% noch immer mit Kohl seinen Energiebedarf deckt. Kann man dann verstehen, dass da zumindest erwogen wird, nicht nur aus der Atomenergie nicht auszusteigen? Polen hat gar kein Atomkraftwerk aktuell, aber es will eins bauen.
Ja, aber wenn man sich das mal energiepolitisch ein bisschen näher ansieht, Polen wird ein Big Champion werden bei der Offshore-Energie. Übrigens gibt es heute schon in Polen 10.000 Menschen, die mit Offshore-Energie Arbeit haben, weil die nämlich einen Teil der riesen Masten da bauen für die Offshore, für die dänische oder für die deutsche, für die niederländische Industrie in Schwetze, in Gdansk. Die können 10, 12, 15, 20, 1000 Megawatt. Estland hat letzte Woche das Go gegeben, 10.000 Megawatt Offshore-Wind. Deutschland macht Bad Dänemark. Das heißt, das Baltische Meer wird ein Meer mit Offshore-Wind und deshalb braucht Polen gar kein Atom. Mein Verdacht ist ja, dass Polen Atom aus geopolitischen Gründen spielt und das sehr, sehr wenig mit Energiepolitik zu tun. Und das Interessante an dem Dossier ist ja, dass Frankreich, die sich ja dann immer ziemlich gegen Gas stellen, dass die hier eine Allianz gemacht haben, um ihre Atom durchzubringen mit den Pro-Gas. Und diese Pro-Gas Atomallianz, die war auch nur möglich, weil der vorherige deutsche Wirtschaftsminister und Energieminister Peter Altmaier, der hat ein politisches Vakuum hinterlassen, nachdem die Vorgängerregierungen eigentlich immer sehr aktiv waren in Europa. Weil Frankreich hat jetzt auf seiner Seite die drei baltischen Länder, die wollen überhaupt keine Atome mehr. Griechenland ist traditionell Anti-Atom, Zypern traditionell Anti-Atom, Malta traditionell Anti-Atom. Und wenn ich die mal mit den, die Sie vorher genannt haben, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien, Dänemark, Spanien, Portugal, Irland, Italien, wenn ich die zusammenrechne, dann sieht man, es gibt keine politische Mehrheit für Atom.
Italien und Belgien wollen aber ihren Ausstiegsbeschluss überdenken oder haben ihn schon überdacht.
Also in Belgien, da bin ich ganz nah dran, da sind die Grünen auch in der Regierung, die Ministerin ist eine Grüne, Belgien steigt aus. Da gibt es noch ein paar diese innerbelgischen Streitereien. Belgien wird aussteigen und in Italien ist das auch, also in Italien gibt es ja zwei Referenden gegen Atom. Deshalb, und da bin ich froh, dass Herr Ferber das auch so sieht, das, was die Kommission da macht über den Delegated Act, das geht nicht. Im Gesetzverfahren nach demokratischen Vorgaben ist Atom nicht zurückbehalten worden. Und deshalb kann es jetzt nicht über die Hintertür, über einen undemokratischen Delegated Act nicht wieder reinkommen. Und das wird auch genau die Klage sein, die wir machen werden mit Österreich. Und das heißt, das Ding wird dann nachher fallen. Und bis dahin wird die EU-Kommission und ihre Präsidentin ein riesen Desaster haben.
Ich habe gleich eine Frage an Herrn Ferber, aber Frau Wendland, vielleicht, Sie wollten erst mal direkt dazu.
Ich wollte nur auf Herrn Turmes sagen, der ja sagt, er kennt sich in Belgien sehr gut aus. Nun, ich bin jetzt Osteuropa-Frau, das heißt, ich kenne mich in Polen recht gut aus. Und da ist es natürlich keinesfalls so, wie Herr Turmes behauptet, dass da irgendwelche geostrategischen versteckte Agenten dahinter stecken, sondern die Polen stehen schlicht und ergreifend vor der Frage. Und Sie müssen diese Frage auch sehr, sehr bald beantworten. Wie kommen wir schnell aus dem, was wir da haben, nämlich so ein 100% Kohleland raus? Und wie beschaffen wir uns gesicherte Leistungen?
Das sind wieder bei dem Problem. Moment,
ich möchte bitte meinen Punkt zu Ende machen und dann können Sie, Herr Turmes, hier antworten. Das Problem ist, dass die Polen, anders als Sie, Herr Turmes, oder auch die Deutschen, diese Problematik nicht als Nullsummenspiel denken, nämlich ständig erneuerbare gegen Kernenergie denken, sondern dass die sich halt einfach ganz pragmatisch orientieren, was ist gesicherte Leistung und was ist gleichzeitig CO2-arm. Und da kommt dann die Kernenergie halt wieder ins Spiel. Wenn Sie die Kernenergie bauen, richtig korrekt ermittelt, das dauert lange, von der Planung bis zum ans Netz gehen, kann man da 10 bis 15 Jahre rechnen. Aber machen Sie sich keine Illusionen bitte, bis wir die erneuerbaren Energien in Deutschland und in Europa entfossilisiert haben, das heißt von ihrem Gas und Öl und Kohle-Backup befreit haben, brauchen wir sogar länger, als es braucht, Kernkraftwerke zu bauen. Und diese Tatsache wird leider in der Diskussion ständig unterschlagen.
Erstens wurde ja auch von Claude Turmes zu Recht darauf hingewiesen, dass der Energiemix in jedem Land souverän festgelegt wird. Also Claude Turmes legt ihn für Luxemburg fest und die polnische Regierung für Polen. Und jetzt da jedem anderen reinzureden, wie er es besser machen könnte, ist interessant. Aber es ist nicht Aufgabe der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten da reinzureden. Und das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, auch ohne die Klassifikation als nachhaltige Energiequelle dürfen Franzosen und wer auch immer Kernkraftwerke bauen und auch deutsche Gaskraftwerke bauen. Das ist die Frage, die mich eigentlich umtreibt. Wenn ich zum Beispiel von der Fondsindustrie höre, dass sie sich kaum vorstellen können, einen Fonds aufzulegen, als nachhaltig tituliert, wo dann französische Kernkraftwerke drin sind, dann muss man sich ja schon überlegen, schmeckt der Wurm, den da die Kommission an die Angel gehängt hat, eigentlich dem Fisch? Und der Fisch sind die Investoren. Und wenn die Investoren sagen, nö, der Wurm schmeckt mir nicht, dann ist das eine müßige Diskussion und das ist für mich auch die Motivation zu sagen, ein Kernkraftwerk wird man nur mit Staatsgarantien bauen können. Auch bei uns in Deutschland, eine Vielzahl der Gaskraftwerke wird man nur mit Staatsgarantien bauen können und nicht mit privatem Kapital. Und dann sollte man das auch ehrlich sagen, was notwendig ist, sollen die Mitgliedstaaten machen, aber sie brauchen nicht noch das Etikett, dass das Ganze nachhaltig ist. Es gibt dann eine zweite Dimension, natürlich, wenn ein Schadensfall in, nehmen wir jetzt das belgische Kraftwerk direkt an der Grenze zu Aachen, wenn da ein Störfall ist, betrifft es halt nicht nur Belgien. Und da kommt man an die Grenze dessen, was ein einzelnes Land noch selber festlegen kann und wo man vielleicht doch mehr zusammenarbeiten müssten. Aber das ist eine andere Frage als jetzt die Frage, ist so eine Investition nachhaltig oder nicht?
Herr Ferber hat eben nochmal darauf hingewiesen, dass kein Land gezwungen ist, einen bestimmten Energiemix zu machen, dass jedes Land in der EU selbst darüber entscheidet. Dann fragt man sich, ob das ganze Geschrei um die Taxonomie, die ganze Aufregung ein bisschen übertrieben ist. Oder muss man befürchten, was einige tun, dass zu den konkreten Auswirkungen dieser Einschätzung von Kernenergie und Gasenergie als nachhaltig vorübergehend zumindest, dass das Konsequenzen hat, nämlich dahingehend, dass es Investitionen, vor allen Dingen private Investitionen in diesen Bereich locken kann, die dann anderswo, nämlich beim Aufbau der erneuerbaren Energien, fehlen?
Es ist völlig klar, die Kernfrage der Klimaneutralität ist, wie kriegen wir unsere Energieversorgung in die Zukunft klimaneutral aufgestellt. Da spielen natürlich Erneuerbare eine große Rolle, aber wir können eben nicht nur mit Stromerzeugung operieren, sondern wir werden auch eine ganze Menge grüne Moleküle brauchen, das heißt Perspektiv, und das ist diese Gleichung erneuerbarer Strom, aus dem man dann eben grünen Wasserstoff erzeugt, um am Ende einen deutlich gesteigerten Energiebedarf der Zukunft komplett grün darstellen zu können. Nur wir haben eine große Klimastudie vor kurzem auch rausgegeben, die zweite seit 2018, und es ist völlig klar, wenn wir aus Kernenergie und aus Kohle in Deutschland aussteigen, aus Kohle müssen wir aussteigen für die Klimaziele, aus der Kernenergie will dieses Land aussteigen, dann haben wir einen Bedarf von 43 Gigawatt Gaskapazität festgestellt. Selbst wenn wir auf 65, 70, 80% Erneuerbare im System gehen in 2030, um jederzeit ausreichend Energie zur Verfügung zu haben. Und dafür muss ich eben diese Kraftwerke bauen. Wenn die Taxonomie sagt, die sind nicht nachhaltig, und die Finanzwirtschaft betrachtet das natürlich längst als ein Entscheidungskriterium, dann ist die Frage, wo kommen die Kapazitäten her? Wenn sie nicht kommen, haben wir ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Dass die aber perspektivisch natürlich dann mit grünem Gas laufen müssen, das ist auch klar. Ich glaube, es ist einfach die Frage, wie realistisch gucke ich auf diesen Transformationspfad? Da wird man eben um solche Kompromisse nicht herumkommen.
Also dieser Übergang, der muss organisiert werden, und es wird da einen Teil fossiles Gas geben und dann wird das durch grünes Gas ersetzt. Ich denke, das ist klar. Meine Befürchtung ist, dass diese Taxonomie, die ursprünglich für Privatbanker gedacht wäre, dass die jetzt ein Spillover haben wird auf andere Entscheidungen. Zum Beispiel die Europäische Investitionsbank hat beschlossen, kein Gas zu machen oder sehr restriktiv, will auch nicht in Atom aussteigen. Ich bin überzeugt, dass an dem Tag, wenn das in Europa festgeht, da werden die Franzosen da Druck machen, dass die auch dann öffentliches Geld in europäisch öffentliches Geld in die AKWs einsteckt. Und dasselbe ist auch bei diesen ganzen Konjunkturpaketen, die wir jetzt noch auf dem Tisch haben. Vielleicht nur ein Wort zurück zu Atom und die gesicherte Leistung. Ich weiß nicht, ob Frau Wendland was kennt von der französischen Atomenergie. Die verfolge ich, weil ich mit Cattenom hier ein Kraftwerk gerade an der Grenze habe. Und was ist vorgestern passiert? Die französische Atomsicherheitsbehörde sagt, Penly, was ein bauähnliches AKW ist wie Cattenom, muss vom Netz, weil da Risse aufgetreten sind, die nicht vorhergesagt wurden. Übrigens sind zurzeit, es waren 17 AKWs, mehr als ein Viertel der französischen, der alten französischen AKWs waren nicht im Netz im Dezember. Dann haben sie von 17, haben sie 7 wieder schnell reingenommen, wegen dem Druck. Sie wissen, dass in Frankreich gibt es sehr ineffiziente Stromheizung. Das heißt, Frankreich ist jeden Winter, haben die nicht genug Strom. Und die AKWs, die alten, die sind nicht am Netz. Herr Ferber hat ja auch recht, wenn er sagt, grenznahe Kraftwerke. Das hat doch auch was mit Europa zu tun. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, die Franzosen haben dieses Cattenom an die Grenze von Saarland, Luxemburg, Rheinland-Pfalz gestellt. Wir wurden nie gefragt. Und das ist ein Kraftwerk, was jetzt 35 Jahre auf dem Buckel hat. Ich will nicht, dass das auch noch das Label kriegt, eine grüne Investition, wenn das jetzt verlängert wird.
Ja, Herr Thomas, man kann jetzt natürlich immer Einzelbeispiele raussuchen. Und wir wissen selber über bestimmte Probleme, die die französische Atomindustrie hat. Aber vielleicht sollten Sie einfach mal auch auf Deutschland gucken. Die 6 verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland waren, bevor man sie zwangsabgeschaltet hat, mit Verfügbarkeiten zu um die 90% am Netz, und zwar durchgängig, auch noch bis zum letzten Schluss. Und wenn ich mal sagen kann, was ich in der Silvesternacht gemacht habe, da stand ich nämlich auf der Warte des Kernkraftwerks Grund und habe dem beim Abfahren zugeguckt, während 60 Kilometer entfernt das Kohlekraftwerk Heyden hochgefahren wurde. Das sind die Realitäten. Die Realitäten sind, dass ihr eigenes Land Luxemburg zu großen Teilen auf Kohle und Gas seine Stromversorgung aufbaut und zum minderen Teil auf Erneuerbaren. So sieht die Realität aus, und aus Sicht eines Klimazieles ist es erstmal völlig gleichgültig, wie diese CO2-freie Leistung erreicht wird, ob das ein Kernkraftwerk macht oder ob das erneuerbare Energien machen. Das ist genau das Problem der gesamten Diskussion, dass man anstatt Hand in Hand jetzt dieses Problem fossile Versorgung anzugehen, dass man ständig die Kernenergie gegen die Erneuerbaren ausspielt in dieser Diskussion. Und ich glaube, das ist auch letzten Endes das Problem, was wir jetzt in Europa haben. Man verkämpft sich jetzt anhand dieser Taxonomie. Es wurde in der Diskussion auch zu Recht gesagt, dass die Taxonomie zum großen Teil auch eine Symbolwirkung hat, aber dass es nach wie vor jedem Land selber überlassen ist, wie es seinen Energiemix aufstellt, und dass es auch jedem Privatkapitalfonds überlassen ist, ob es da die Kernenergie und die Gaskraft reinnimmt oder nicht. Ja? Und das Interessante ist, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit Investoren, mit so einer Investorengruppe, die mich einfach mal als Technikforscherin gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich dran an dieser Frage, nachhaltig oder nicht im Falle der Kernenergie? Und da habe ich das halt auch wahrgenommen, dass durchaus auch in diesen Fonds da ein Umdenken im Gange ist. Also es ist nicht nur so, wie Herr Ferber meinte, dass die da überhaupt kein Interesse haben, sondern die sehen das auch so, dass unter Maßgabe des Klimazieles womöglich jetzt für eine Übergangszeit auch die Kernenergie als nachhaltig erstmal gelistet werden kann. Und wir haben da ja auch ein starkes Votum. Also wir haben ein 300-Seiten-Gutachten des Forschungsrates der EU-Kommission vorliegen. Das ist nun wirklich nicht von der Hand zu weisen. Das sind da neueste Forschungsstände, die da referiert werden. Und die sagen eben auch, unter den derzeitigen Forschungsständen kann man die Kernenergie als dem Do-No-Harm-Prinzip entsprechend.
Ich würde gerne die Sicht des BDI, also Holger Lösch, dazu hören, und auch aus Sicht von Markus Ferber aus dem Europaparlament von der CSU. Wenn man sagt, bevor wir zu den Risiken der Kernenergie im Einzelnen kommen, aber wenn man sagt, man muss abwägen die Gefahren durch den Klimawandel hier und die Gefahren durch die Atomenergie dort, ist dann die Atomenergie, die ja ohne Zweifel klimafreundlicher ist als fossile Energien es sind, eine Option, die man bedenken muss aus Ihrer Sicht?
Das ist ein sehr schwieriger Vergleich. Ich glaube, Politik muss klar machen, dass der Energiebedarf in Europa deckbar ist, und dafür müssen sie mit Konzepten kommen. Und ich glaube, der Prozess, den wir jetzt sehen, zeigt doch, dass sich die Politik hier in erhebliche Missverständnisse und Zwangslagen gebracht hat. Aber jetzt abzuwägen, ob ein Risiko von Kernenergie und ein Risiko von Klimaschutz gegen das Risiko von nicht vorhandener Versorgungssicherheit oder Energieversorgung abzuwägen ist, das halte ich für politisch eine schwer beantwortbare Frage.
Jedes Land ist ja verantwortlich. Wir haben in Deutschland uns auf einen Weg entschieden. Ich wohne selber in der Nähe des Kernkraftwerkes Gundremmingen, das jetzt an Silvester auch abgeschaltet wurde. Also ich komme aus einer Region, die eine lange Tradition von friedlicher Nutzung der Kernenergie hat. Aber wir haben uns in Deutschland bewusst für unseren Weg entschieden. Aber wir müssen auch respektieren, dass sich andere Länder für andere Wege entscheiden. Und Frau Wendland hat ja darauf hingewiesen, dass es schon ein bisschen komisch ist, beim Abschalten eines Kernreaktors zuzuschauen und gleichzeitig mitzuerleben, wie in unmittelbarer Nähe ein Kohlekraftwerk hochgefahren wird. Wir haben in der Taxonomie ja Übergang ausdrücklich als grün tituliert. Das heißt, wenn Kohlekraftwerke substituiert werden durch Gaskraftwerke und dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Gaskraftwerke auch zukünftig dann entweder mit Biogas, was einfach ist, oder auch mit Wasserstoff betrieben werden können, dass es dann eine Übergangstechnologie ist, dann ist es natürlich durchaus richtig und nachvollziehbar. Aber wenn jetzt wie in Belgien Kernkraftwerke durch Gaskraftwerke ersetzt werden, dann kann das natürlich nicht nachhaltig sein, weil das ein Mehr an CO2-Emissionen bedeutet. Und das ist halt jetzt die ganz schwierige Frage, wie gehen wir zum Beispiel mit Frankreich um, wo Kernkraftwerke durch Kernkraftwerke ersetzt werden. Ja, also es bleibt unter der CO2-Bilanz neutral. Aber es wirft natürlich ein paar andere Fragen auf, die in Frankreich weniger diskutiert werden als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Entsorgungsfrage, um mal eines dieser Themen auch anzusprechen. Und insofern sollten wir halt einfach respektieren, jedes Land hat seinen Weg zu gehen. Herr Turms ist verantwortlich für den Energiemix in Luxemburg, Herr Habeck jetzt für den Energiemix in Deutschland und andere für ihre Länder. Und wir sollten aufhören, immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, was die alle schlecht machen. Jedes Land steht vor großen Herausforderungen und am Ende müssen wir, das ist das, was mich als Europaabgeordneten auch umtreibt, doch wieder zusammensetzen können und zusammenfinden können, dass wir dieses ehrgeizige Ziel gemeinsam erreichen und mit der Industrie, lieber Holger Lösch, auch einen Weg finden, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dieser Wegstrecke nicht verlieren. Das ist die Herausforderung. Und da hat natürlich die Kommission mit ihrem Taxonomievorschlag dieser ganzen Diskussion einen Bärendienst erwiesen, weil jetzt plötzlich ganz andere Themen diskutiert werden, als die, die wir eigentlich europäisch zu beantworten haben.
Also ich bin natürlich zuständig für den Luxemburger Mix. Wir haben übrigens jetzt ein Kooperationsabkommen mit Dänemark, weil wir in Offshore-Wind investieren wollen als Luxemburg. Die Atomkraftwerke, zum Beispiel das Atomkraftwerk in Cattenom, direkt an der Grenze Saarland-Rheinland-Pfalz-Luxemburg. Finden Sie das denn okay? Ich habe das Risiko von diesem alten Atomkraftwerk. Und das andere, und da bin ich anderer Meinung als Herr Färber, es geht hier auch um gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und zum Beispiel in der Haftungsfrage, es gibt keine Haftung für die Atomreaktoren. Es kommt jetzt sogar, wenn Deutschland aussteigt aus Atom, das kommt eine lustige Situation, weil wenn in Cattenom was passiert, dann muss der deutsche Steuerzahler sogar mitbezahlen für die Schäden im Saarland und in Rheinland-Pfalz, weil Deutschland in so einer Atomsolidargemeinschaft ist. Und die haftet quasi für die Atominvestoren. Das heißt, ich habe eine komplette Marktdistorsion zwischen Atom und den Erneuerbaren und die wird jetzt noch befeuert durch diese Taxonomie und vielleicht nochmal zurück zu der industriepolitischen Dimension. Es ist jetzt unheimlich wichtig, dass wir der Industrie helfen in dieser Transition. Es gibt ja auch schon gute, positive Beispiele, BASF und RWE, die gemeinsam in einen Offshore-Windpark investieren. Ich diskutiere gerade mit der Europäischen Investitionsbank, dass wir einen De-Risking-Fonds machen, also das Risiko rauskaufen für langfrist erneuerbare Verträge zwischen der Industrie in Luxemburg, in Deutschland und eben Erneuerbaren. Ich denke, wo wir mehr machen müssen, ist eben bei den Gasspeichern, weil wir ja diesen Winter gesehen haben, dass wir vielleicht aber da ein bisschen zu abhängig sind von Russland. Das heißt, wir haben Lösungen. Es ist nicht so, wie wenn wir da nicht alles durchdacht hätten. Es geht um Energieeffizienz, es geht um Erneuerbare, es geht um Stromnetze, es geht um grünen Wasserstoff und es geht um den Aufbau von einem grünen Wasserstoffnetz. Das ist alles in der Pipeline. Und jetzt in dem Moment, wo das eigentlich alles laufen könnte, zerstört eigentlich die EU-Kommission den Konsensus, dass diese fünf Hauptpfeiler voran müssen mit dieser unsäglichen Taxonomie.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren hier im Wortwechsel über den Energiemix der Zukunft in der EU und welche Rolle die Atomenergie in dem Mix spielen sollte. Und das sind unsere Gäste, der luxemburgische Politiker Claude Turmes, den Sie gerade eben hörten, von den Grünen, der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber, Holger Lösch vom BDI und die Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland. Es wird bedeuten, diese Klimawende, dass die Bevölkerung Zumutungen erleben wird. Ist in Deutschland zumindest Ihrer Einschätzung nach immer noch das Gefühl, dass die Atomenergie, wenn sie weiterhin eine Rolle spielen würde, die größte Zumutung ist? Größer als wenn man beispielsweise den Lebensstil verändern muss, weil man mehr Energie einsparen muss oder einen größeren Strompreis zahlen muss oder ähnliches. Und das vor dem Hintergrund, dass die Mehrheiten für den Ausstieg auch in Deutschland schwinden. Wir hatten im Herbst nur mehr knapp über 50%, die dafür waren.
Das ist tatsächlich so, ne? Wenn man sich in Deutschland einfach mal so an der Basis, sei es im Freundeskreis oder auch einfach nur so bei dem umhört, was die Leute so sagen, dann merkt man sehr schnell, allmählich beginnen die Leute zu realisieren, der Klimawandel kommt bei ihnen an. Also die Flutkatastrophe im Ahrtal hat das ihnen, glaube ich, wirklich vor Augen geführt. Auf der anderen Seite kommen aber auch die Folgen der Klimapolitik bei ihnen an. Das merken die halt an ihren steigenden Strompreisen und Energiepreisen. So, das heißt, jetzt sind die Leute erstmals konfrontiert und da sieht man, dass jetzt doch die Skepsis gegenüber der Kernenergie im Verhältnis doch zurückgeht. Ich glaube persönlich, dass wahrscheinlich die letztendlich doch ziemlich pragmatischen Deutschen so in ihrer Allgemeinheit eigentlich ihren Eliten vorauslaufen. Die Eliten sind momentan noch in so einer Art Trägheitsbewegung. Sie machen einfach das, was sie beschlossen haben und das ist eben raus aus der Kernenergie und auch so eine Art Basta-Politik. Also es wird ja auch ganz offensiv gesagt, nee, wir sollen darüber gar nicht mehr nachdenken. Die Energie muss jetzt nicht verschwendet werden, sondern in die Erneuerbaren gesteckt werden. Und das alles zeigt ja, dass da letzten Endes Dinge nicht gesagt und nicht diskutiert werden, die aber eigentlich ausdiskutiert gehören. Und eigentlich gehörte das alles nochmal auf den Prüfstand. Und das wird diese Diskussion wird in Deutschland derzeit halt verweigert. Und das halte ich für sehr problematisch. Ne? Das heißt, es geht jetzt auch deswegen so viel deutsche Energie in den Protest gegen Frankreich oder gegen Polen mit seinen Atomplänen, anstatt tatsächlich einzugestehen. Es gibt verschiedene Wege in den Klimaschutz. Und das finde ich persönlich problematisch, ne? Weil wir werden sehr viele Reibungsverluste haben, weil jetzt nochmal offensichtlich auf politischer Ebene nochmal die alten Kämpfe ausgefochten werden, die wir ja eben auch aus der deutschen Atomkontroverse bis zur Genüge kennen.
Fakt ist, Herr Lösch, Herr Ferber, Herr Turmes, Fakt ist, Deutschland befindet sich mit seinem Ausstieg, der ja bis Ende dieses Jahres vollzogen sein soll, auf einem Sonderweg weltweit. Japan fährt seine AKW wieder hoch. Polen, wir haben gerade da schon drüber gesprochen, plant den Einstieg. Russland, China, USA und so weiter. Davon gar nicht zu reden, was die an AKW bauen wollen. Sollte uns das zu denken geben in Deutschland oder machen wir es als Einzige richtig?
Deutschland ist einen Sonderweg gegangen und das muss man auch klar sagen. Es war eine bewusste Entscheidung der deutschen Politik, aber wir sind mittlerweile in einer Phase, wo wir das schwer revidieren können. Also ich bin selber Elektroingenieur, ich habe an der TU München studiert. In der Zeit, als die letzten Kernkraftwerke in Deutschland ans Netz gingen, also Ende der 80er Jahre, schon damals gab es kaum mehr Studenten, die im Bereich Nukleartechnik überhaupt ein Spezialstudium ergriffen haben. Wenn Sie heute mit den Stromversorgern in Deutschland reden, da ist keiner mehr gewillt, auch nur einen Cent in eine Verlängerung oder in ein neues Kernkraftwerk zu investieren. Darum kann man viele Diskussionen natürlich führen, liebe Frau Wendland, aber zur Lösung der Energiefrage werden die keinen Beitrag mehr leisten. Ich habe damals, 2011, bei der Ausstiegsdiskussion mehr als deutlich darauf hingewiesen, dass dieser deutsche Sonderweg ja nur aus einem Grund funktionieren kann. Das hat mit unserer geografischen Lage zu tun. Wir haben das damals ohne Abstimmung mit den europäischen Nachbarn und Partnern gemacht, als deutschen Sonderweg, war mit niemandem abgestimmt. Und wir haben in der Umbauphase natürlich dafür gesorgt, dass wenn viel erneuerbarer Strom zur Verfügung stand, dass wir die Stromnetze aller unserer Nachbarn wirklich zugeschüttet haben mit Strom. Und wenn wenig erneuerbar zur Verfügung stand, dann haben wir den Strom nur so hergesaugt, das eine wahre Freude war. Entschuldigung, wenn ich es mal so drastisch sage. Nur aufgrund der geografischen Lage können wir uns diesen Sonderweg überhaupt leisten. Das ist die bittere Wahrheit, der sich aber schon 2011 klar abgezeichnet hat. Wir haben aber natürlich auch ein paar andere Dinge verpennt. Entschuldigung, ich muss das auch selbstkritisch sagen. Das Strommarktdesign Deutschlands stammt noch aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Förderung der Erneuerbaren stammt noch auf der Grundlage eines Gesetzes der 90er Jahre, um die überhaupt mal einzuführen. Das ist zwar ein paar Mal reformiert worden, aber es ist nie richtig angepasst worden. Da haben wir in Deutschland natürlich auch lange hingewartet, um diese Themen wirklich richtig zu adressieren und wundern uns jetzt, dass uns die CO2-Bilanz um die Ohren fliegt. Und das muss man selbstkritisch sagen, nach 2011 ist nur der Ausstiegsbeschluss umgesetzt worden. Alles, was drumherum beschlossen wurde, was man alles sich vorgenommen hat zu tun, hat man nicht gemacht. Das rächt sich jetzt natürlich in Deutschland bitter. Und ich kann keinem Land in der Europäischen Union empfehlen, diesen deutschen Sonderweg nachzugehen, ohne mit den Nachbarn das abzustimmen, ohne gleichzeitig die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Sonst wird man kläglich scheitern, weil nicht jedes Land in der glücklichen Lage ist, wie wir in der Mitte des Kontinents zu liegen.
Also Deutschland hat seinen Atomausstieg in der Regierung Schröder-Fischer-Trittin beschlossen 2003 und 2011 wollte Frau Merkel mit der FDP vor Fukushima das in Frage stellen. Und dass in den letzten Jahren in Deutschland nicht genug Erneuerbare zugebaut wurden, ich denke, das war eine CDU, CSU mit ihrem Wirtschaftsminister. Gut, ich denke, das finde ich interessant, dass Sie das auch so sehen, wie Herr Habeck das ja auch diese Woche im Bundestag vorgelegt hat. Deutschland hat 2002/2003 die Grundlage gelegt, damit Erneuerbare sich industriepolitisch entwickeln. Windenergie onshore, Windenergie offshore und die Solarenergie. Und dann sind andere Länder gefolgt, wie Portugal, Spanien, Dänemark, mittlerweile die drei baltischen Länder. Das heißt, der deutsche Weg, dass die Erneuerbaren im Mittelpunkt stehen, das wurde Anfang 2000, hat die deutsche Bundesregierung, das Rot-Grün, das seinerzeit glücklicherweise vorangebracht und dann haben sich mittlerweile eine Mehrheit von Ländern in Europa angeschlossen. Und in Frankreich, die Versorgungssicherheitssituation ist in diesen Tagen in Frankreich dramatisch schlechter als in Deutschland. Der Strom kostet 1000 in diesen Tagen. Das heißt, das französische Modell ist mit Sicherheit nicht das Modell, was wir brauchen oder was zielführend ist. Und dann finde ich ja auch abenteuerlich, die Klimafrage wird die nächsten 10, 15 Jahre entschieden. Ein neues AKW, das kostet zweimal mehr als die neuen Erneuerbaren und braucht 10, 12, 15, 18 Jahre, haben die Franzosen gebaut in Finnland, um das zu bauen. Das heißt, die Atomenergie und diese ganze Diskussion, die auch Frau Wendler, das ist einfach nur eine Nebelbombe, das ist ein Ablenkungsmanöver. Und übrigens, woran sieht man das auch in Frankreich? Frankreich hat sein Ziel von den Erneuerbaren 2020 um 6% gerissen. Denen fehlen tausende Megawatt. Und warum? Weil sie ständig immer die Atomdebatte führen und dann eben nicht genug in Erneuerbare investieren. Das heißt, erneuerbare Energieeffizienz, Stromnetze, grüner Wasserstoff, Wasserstoffinfrastruktur, Partnerschaft mit der Industrie, das ist der Weg. Und ich denke, dass die neue Bundesregierung diesen Weg jetzt ganz konsequent gehen wird.
Herr Lösch, aus Sicht der Industrie und dann Frau Wendler noch mal dazu. Einige sagen, als der Atomausstieg, wie Herr Thomas zu Recht verwies, schon mal Anfang der 2000er Jahre gefällt wurde, da war die Nukleartechnik auf einem Stand, der eben 20 Jahre her ist. Das heißt, heute sind die Sicherheitsstandards, ist die Technik, sie sind besser. Fukushima wäre mit deutscher Technik und den deutschen Sicherheitsstandards nicht passiert. Und angesichts der Menschheitsbedrohung Klimawandel ist eben die größere Bedrohung dieser. Die Frage ist, wird da ein Öffnen für rationale Argumente gerade angeraten bei dieser Diskussion oder ist es einfach nur gute Arbeit der Atomlobby?
Zunächst mal glaube ich, dass die Entscheidung, die Deutschland gefällt hat, die ist irreversibel. Kernenergie wird nicht mehr passieren. Das ist auch für die Unternehmen einfach keine Perspektive mehr. Das ist das Erste. Das Zweite, nicht die Laufzeit zu verlängern nach dem erheblichen Zuschärfen der Klimaziele. Das war ja der Zusammenhang. hat man ja gesagt, das ist die Brücke dann, war ein großer Fehler. Ich habe monatelang in der Kohlekommission verhandelt. Wenn wir den Laufzeitbeschluss erhalten hätten, hätte niemand eine Kohlekommission verhandeln müssen, weil dann erneuerbare Kohle aus dem System genommen hätten im Zubau und nicht Kernenergie. Das war einfach eine Fehlentscheidung, mit der müssen wir heute leben. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob man jetzt mit, ich verstehe, kenne ja Herrn Turmes, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Prozent Eigenerzeugung haben Sie in Luxemburg? Natürlich verstehe ich, dass Sie sich ein bisschen Sorgen machen, wo der Strom für Ihr Land demnächst herkommt. Aber Sie müssen doch einfach auch akzeptieren, dass einfach zu sagen, naja, wir machen das mit Energieeffizienz und Erneuerbaren, dass das nicht die einfache Antwort ist. Erneuerbare haben das Problem der Volatilität. Wenn Sie 100% Erneuerbare im System haben und Sie haben keinen Wind und keine Sonne, haben Sie 0% Energieerzeugung. Und wenn Sie die Menge der Kapazitäten Erneuerbare verfünffachen, haben Sie dann immer noch 0. Das heißt, wir brauchen irgendwo Lösungen, um diese Problematik der Volatilität der Erneuerbaren abzuregeln. Die müssen perspektivisch auch CO2-neutral sein, aber wir können jetzt nicht sagen, wir machen eine Taxonomie und ich sage voraus, wenn der Text so bleibt, wird niemand ein Gaskraftwerk in Deutschland oder anderswo bauen. Niemand. Weil die Investoren werden das nicht zulassen, die Unternehmen ziehen sich den Schuh nicht an und man muss sich auch die Frage stellen, das ist ja immer die Diskussion, dass dann möglicherweise der Staat diese Gaskraftwerke baut, ob ein Staat sich es leisten kann, ein Gaskraftwerk hinzubauen, von dem es in der Taxonomie heißt, es ist nicht nachhaltig oder das erreicht diese Ziele nicht. Also ich halte die Verantwortung der Politik dafür zu sorgen, dass dieser Kontinent Europa permanent mit sauberer, sicherer und bezahlbarer Energie versorgt wird, die können Sie nicht mit Hoffnungswerten und das packen wir dann schon irgendwie nur mit Erneuerbaren wahrnehmen. Ich finde das manchmal, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen emotional werden darf, wirklich abenteuerlich, wie hier Hoffnungswerte aufgebaut werden, wie hier eine Energieversorgung ganzer Länder auf Kante genäht wird. Und dann führen wir hier so eine Diskussion, also über diese Frage Kernenergie. Das ist ein Viertel der Stromerzeugung in Europa. Wie wollen Sie denn das beantworten? Wie wollen Sie diesen Ländern sagen, ja, das tut mir jetzt leid, das ist jetzt nicht mehr nachhaltig. Das wird riesen Konsequenzen haben und ich beneide die Kommission nicht. Die müssen irgendwo jetzt eine Entscheidung treffen, die sowohl den Weg in die Klimaneutralität packt, gleichzeitig aber natürlich auch diese Verantwortung für eine permanente, saubere, sichere und bezahlbare Stromversorgung macht. Weil eins will ich auch noch sagen, Corona hat uns gelehrt, diese Vision, wir hätten 100% konstruktive, logische und empathische Bevölkerungsanteile, den hat diese ganze Corona-Geschichte uns wirklich eindrücklich vor Augen geführt, dass das nicht so ist. Wir müssen davon ausgehen, dass wir große Teile der Bevölkerung haben, die auch bei diesem Thema Klima, Energiekosten, Mobilität etc. möglicherweise extrem allergisch reagiert. Und da sollten wir Antworten haben, dass es da nicht zum Spur kommt.
Ja, meine Vorredner haben eine Menge von dem gesagt, was ich auch so unterschreiben würde. Dass also tatsächlich dieser Ausstiegsbeschluss der Deutschen, der dann auch das einzige Versatzstück der Energiewende war, der wirklich brachial und systematisch durchgesetzt wurde, dass das aus Sicht eines Klimaziels ein Fehler war, da sind wir uns einig. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, Herr Turmes, der sich jetzt sehr auf Frankreich einschießt, Fakt ist, dass die französische Elektrizitätswirtschaft durchgängig, also Mehrjahresanalyse, durchgängig 4 bis 6 Mal sauberer ist als die deutsche nach 20 Jahren Energiewende. Und das sollte uns dann halt wirklich zu denken geben, bevor wir die Kernenergie da ja wie das Kind mit dem Bade auskippen. Das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn wir diese Diskussion sozusagen über diese nach wie vor über diese ganz krassen Gegensätze führen und wenn wir sie so kontrovers weiterführen, als ob wir die Kämpfe der vergangenen 30 Jahre nochmal führen müssten, dann kommen wir nicht weiter, sondern dann würden wir wirklich fast schon wieder in eine neue Pfadabhängigkeit reinrutschen. Und damit bin ich auch bei dem, was Herr Färber ganz richtig gesagt hat. Wir haben tatsächlich bestimmte Entscheidungen haben Pfadabhängigkeiten geschaffen. Also wir haben das kerntechnische Know-how abgebaut in Deutschland. Wir müssen anderes Know-how aber auch erst aufbauen. Und derzeit retten wir uns jetzt in so eine Zwischenlösung, die letzten Endes fossil ist und die halt droht, uns auch sehr, sehr lange dort festzuhalten. Wir setzen eigentlich jetzt unsere gesamte Versorgungssicherheit aus Erdgas, was sehr, sehr erwartungsunsicher ist. Wir haben das gerade gehört, dass Investoren nach wie vor sehr zögerlich in Gaskraftwerke investieren werden. Und vor allen Dingen, wir haben uns auf Gedeih und Verderb da auch auf einen Lieferanten eingelassen, der jetzt in Osteuropa wieder zeigt, dass das keine gute Wahl ist, nämlich Gazprom. Und damit sind wir spätestens bei der geostrategischen Pfadabhängigkeit, in die sich Deutschland da auch selber reingearbeitet hat. Und das halte ich letzten Endes zusammen mit dem Klimarisiko für einen Zusatzrisiko, dem wir Deutschen da jetzt auch die gesamte Europäische Union aussetzen.
Also diese Hoffnung, dass neue AKWs uns in der Klimafrage helfen, da muss man doch einfach die Realität anschauen. Die letzten drei AKWs, die Frankreich, die drei Reaktoren haben 15, 18 Jahre gebaut. Sie haben jetzt irgendwas zwischen 12 und 15 Milliarden gekostet, während sie am Anfang mit 3 Milliarden quasi angekündigt werden. Und das zeigt, dass die neuen Atomkraftwerke, die sind einfach zu langsam. Das bringt uns nicht. Und anstatt uns jetzt da zu verzetteln und auch Investoren dahin zu ziehen, macht es doch viel mehr Sinn, dass wir Solarenergie massiv jetzt ausbauen. Da sind die Bürger auch mit uns. Windenergie onshore und dass da, wo wir wirklich schnell vorankommen können, auch im großen Stil in allen Ländern in Europa, ist diese Offshore-Wind. Und wir haben das beste Stromnetz in der ganzen Welt, in Westeuropa und in Osteuropa. Und wir schaffen das. Und dann ist eben grüner Wasserstoff, da müssen wir jetzt die Rahmenbedingungen gut stellen. Und wir brauchen da nicht nur eine EU-interne Politik. Grüner Wasserstoff, das wird ein Produkt, das wird ein global traded Produkt. Und in der Übergangszeit werden wir fossile Gaskraftwerke haben. Und wo ich nicht einverstanden bin mit der eben Geschichte von Kohle, Atom und Gas in Deutschland. Wenn ihr in 2008 war der CO2-Preis im europäischen Zertifikat, CO2-Zertifikathandel, der war eine Zeit irgendwas zwischen 25 und 30. Seinerzeit wurden die Kohlekraftwerke in Deutschland zurückgefahren und Deutschland hatte 40 Gigawatt Gaskraftwerke. Und dann hat unter anderem auch BDI und andere hat mitgeholfen, das EU-ETS, also dieses CO2-Zertifikatschiff, schlecht zu reden. Dann ist eben der CO2-Preis in den ganzen 10 Jahren von 2008 bis 2018, 2019 ist dahin gedümpelt. Und das erklärt, warum in Deutschland die Kohlekraftwerke gelaufen sind und dass die Gaskraftwerke dann in diesem Jahrzehnt abgeschaltet wurden. Wenn Deutschland jetzt ein paar Gaskraftwerke wieder baut, dann ist das auch CO2-mäßig, haben wir da den Rahmen. Und der Vorschlag der EU-Kommission zu Gas, der setzt ja auch berechtigterweise diesen Deckel, dass eben alle neuen Investitionen in eine neue Gasturbine, die müssen ab 2035 fähig sein, grünen Wasserstoff zu verbrennen. Das hat die Taxonomie eigentlich relativ gut hingekriegt. Der Teil, der ist klimamäßig, ist der eigentlich relativ gut gespielt.
Herr Thomas verteidigt jetzt gerade eine Technologie mit 400 bis 600 Gramm CO2 pro Kilowattstunde gegen eine Technologie mit 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das ist dann halt
Frau
Wendland, nicht immer
Sie müssen den Text lesen von der Taxonomie. Gas darf nur 270 machen bis 2030 und
ja, in der
100
Realität
nach 2030. Das heißt, was Sie behaupten, dass Sie müssen den Text lesen und hier nicht Sachen behaupten, die gar nicht in dem Taxonomie-Text
drinstehen. Es darf auch ein Gaskraftwerk betrieben werden, ohne die Taxonomie zu erfüllen. Und insofern sind diese Gaswerte schön und die sind sehr ambitioniert. Aber es heißt ja nicht, dass jedes Gaskraftwerk in Deutschland diese ambitionierten Werte erfüllen wird. Ja, da müssen wir uns schon ehrlich machen.
Nein, ja gut, aber wir haben ja auch einen europäischen CO2-Handel und der macht ja auch einen Deckel auf das Ganze. Ne?
Aber jetzt sind wir doch bei der Mutter aller Fragen. Ich habe einen Zertifikatehandel, ich habe einen CO2-Preis, ich führe jetzt noch eine Taxonomie ein, ich habe das in dem Strompreis noch mit drinnen. Die Frage ist ja, ob mittlerweile die Kommission nicht jeden Tatbestand 3, 4, 5 Mal sanktioniert und bepreist und damit einen Wahnsinn schafft, in dem sich die Realwirtschaft, da bin ich beim Herrn Lösch, überhaupt nicht mehr zurechtfindet, anstatt mal ein System konsequent durchzugehen Und das ist das der Bepreisung. Der Weg jetzt über die Finanzmärkte, das Ganze noch zu beschleunigen und oder zu bestrafen, was nicht konform ist, das wird kläglich scheitern, weil in der Gesamtbilanz global wird es dazu führen, dass wir nicht CO2-Reduktion haben. Das werden wir zwar in der EU haben, aber global werden wir es nicht haben. Das wird die Konsequenz dieser Politik sein. Und das ist eigentlich das Kernproblem.
Ich würde gern zum Schluss nochmal sozusagen radikal realistisch werden. Wenn wir einen Moment die Bewertung von Gas und auch von Atomenergie als nachhaltig oder nicht nachhaltig beiseite legen, klar ist der Anteil von Sonne und Wind und auch Wasser an der Energiegewinnung, und da geht es ja nicht nur um Strom, muss enorm aufwachsen. Der Ausbau, der jährliche Schnitt müsste sich verdreifachen bei Wind und Sonne in der EU. Wie realistisch ist das, dass wir klimaneutral sind in der EU bis 2050 ohne Gas und ohne Atomenergie?
Also das ist nicht eine Frage von realistisch. Es gibt durchgerechnete Modelle. Im Stromsektor werden wir schon 38, 40 ganz nah an Zero Carbon sein. Und es wird einen massiven Solarenergieausbau geben. Zum Beispiel in Luxemburg. Wir haben dieses Jahr 10-mal mehr Solar gebaut als in dem Schnitt von den letzten 5 Jahren mit den Bauern zusammen, mit Bürgergemeinschaften, mit der Industrie. Wind, onshore, also hier in Luxemburg läuft das gut. Das muss man in Deutschland, denke ich, wieder anschieben. Und dann ist der große Hoffnungsträger, und wo wir schnell vorankommen können, ist Offshore-Wind. Und nicht nur in der Nordsee für Westeuropa, sondern auch im Baltikum für die baltischen Länder und für Polen. Bulgarien hat fast die besten Solarkonditionen, fast besser wie Spanien und Portugal. Rumänien hat fantastischen Wind. In der Übergangszeit brauchen wir ein paar Gaskraftwerke, die werden am Anfang fossil laufen und dann auf Wasserstoff. Und übrigens, niemand spricht davon, dass die Pumpspeicherkraftwerke in Europa, die haben zwischen 2000 und heute ihre Kapazität verdoppelt. Und auch, es werden ja jetzt schon von RWE, zum Beispiel bei den großen Kraftwerken, werden große Batteriespeicher aufgebaut. Das heißt, wir haben alles, um ohne Atom und ohne Kohle jetzt schnell voranzukommen. Und fossiler Gas ist ein Übergang zum grünen Gas unter Form von Wasserstoff.
Aber Herr Lösch, aus Sicht der Industrie gibt es zumindest 2 riesengroße Herausforderungen, immer noch technologischer Art, die Herausforderung an die Speicherung und auch an die Netze.
Das klingt jetzt paradox, aber ich bin mit Herrn Turmes völlig einig, was die Langfristperspektive betrifft. Wir werden das Energiesystem klimaneutral gestalten. Die Mutter von all dem wird erneuerbar erzeugter Strom, der weltweit in gigantischen Mengen erzeugt werden muss und werden wird sein. Den werden wir speichern und transportieren in großen Mengen über Energieträger wie zum Beispiel Wasserstoff, Methanol und all diese anderen Sachen. Und am Ende werden wir zu 100% CO2-neutral erzeugte Energieträger verwenden. Nur, was mir dann so in der Diktion dann so nicht so gefällt, ist ja, und für den Übergang brauchen wir ein paar Gaskraftwerke. Ehrlich gesagt, wir haben errechnet, wir brauchen doppelt so viel Gaskapazitäten, wie wir sie heute in Deutschland im System haben. Das muss alles von irgendjemandem investiert, bezahlt, gebaut werden. Die internationale Finanzwirtschaft nutzt schon heute die Regeln, die in der Taxonomie noch nicht mal 100% verabschiedet sind, um über Investitionen zu entscheiden, um Unternehmen zu bewerten. Und es ist völlig klar, dass Vorstände heute schon unter Druck gesetzt werden, gewisse Dinge entweder gar nicht mehr zu tun oder gar nicht anzufangen. Und das muss uns einfach Sorge machen, weil wenn wir das nicht kriegen, kein Wind, keine Sonne, egal wie viel Kapazität sie haben, kein Strom. Und diese Volatilität müssen wir beantworten. Und wenn wir heute Regeln machen, die diese Übergangswege nicht möglich machen, dann haben wir ein echtes Problem in der Zukunft.
Ja, ganz kurz, es ist realistisch, aber ich bin da eher in der Studienlage eher beim Weltklimarat, der sehr realistisch sagt, ein Teil dieser CO2-freien Produktion, der wird auf Kernenergie beruhen.
Ich glaube, wir brauchen einen sehr breiten Mix. Nur Wind und Sonne wird nicht ausreichen. Wir müssen auch Wasserkraft nutzen. Wir werden Geothermie nutzen müssen. Ich wohne in der Ecke, wo unter uns heißes Wasser ist, das überhaupt nicht zurzeit genutzt wird. Wir müssen in Speichertechnologien vorankommen, weil da gebe ich Herrn Lösch recht. Wir brauchen den Strom dann, wenn er benötigt wird und nicht, wenn er erzeugbar ist. Und wir werden in Deutschland, in Europa dauerhaft uns in eine neue Abhängigkeit begeben, nämlich an Wasserstoff ranzukommen. Und auch das muss noch sauber beantwortet werden.
Über die Frage, wie der Energiemix der Zukunft aussehen kann und welche Rolle die Atomenergie dabei spielen sollte, diskutierten der luxemburgische Politiker Claude Turmes von den Grünen, der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber, Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie und die Technikhistorikerin Anna-Veronika Wendland. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.